Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Auf ein Wort zum Sonntag. Wie Sie wissen, präsentieren wir Ihnen in diesem neuen Format etwas Positives, ein kraft- und energiespendendes, spannendes Format. Heute ist bei uns im Studio Dr. Monika Jiang zu Gast. Die baden-württembergische Ärztin und Naturheilkundlerin aus Weinheim widersetzte sich zu Beginn der Pandemie dem Corona-Regime und den aufziehenden Maßnahmen. Sie half tausenden Menschen dabei, durch die Pandemiezeit zu kommen und verhalf vielen mit einem Attest zur Maskenbefreiung. Dafür wurde Dr. Jiang vom Staat verfolgt, vor Gericht gezerrt und verurteilt. Um weitere Exempel zu statuieren, wollte die Staatsanwaltschaft ebenso viele ihrer Patienten habhaft werden, um auch diese zu verurteilen. Dr. Jiang blieb jedoch bis heute standhaft und wich keinen Millimeter zurück. Darum ist sie eine von 16 ausgewählten Mutärzten, deren persönliche Geschichte über ihren Widerstand gegen das Corona-Regime demnächst in einer exklusiven Auf-1-Dokumentation porträtiert wird. Seien Sie gespannt, die Sendung ist großartig. Und weil wir viele Zuschriften bekommen haben, welchen Kaffee wir denn bei unserem Sonntagsformat hier genießen, das kann ich Ihnen gerne verraten, liebe Zuschauer. Das ist unser hauseigener Pionierkaffee, die Exklusivmarke von Auf 1. Der Kaffee ist regional, er ist bio und er ist von einem befreundeten Kaffeeröster. Also das konsequente Gegenprogramm zum üblichen Konzernkaffee. Diesen Pionierkaffee und weitere Sorten finden Sie natürlich in unserem Onlineshop unter www.auf1.shop. Jetzt zu Ihnen, Dr. Jiang, erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Auf1-Studio. Kaffee oder Tee, was darf es bei Ihnen sein?
Lieber Tee. Nicht abwarten und Tee trinken, sondern Tee trinken und klaren Kopf behalten.
Zu Hause auch Tee und Frühstück? Nehmen Sie sich dafür Zeit?
Zu Hause einen Kaffee. Und selbstgebackenes Low Carb? Also Kaffee schon, aber in Maßen.
Mhm. Sie sind eine von 16 Mutärzten, habe ich gerade schon in der Anmoderation erwähnt. Sie haben unser Filmteam zu Hause genießen dürfen. Zuvor waren Sie relativ wenig in der Öffentlichkeit zu sehen. Wie war denn so die Zusammenarbeit im Rahmen der Dokumentation?
Das war toll, super professionell. Also wirklich genial. Wir hatten noch zwei Patienten da, drei Patienten, die dann eben auch mit reingeschnitten wurden. Es war richtig klasse. Also dieser Blick für Details, der Blick für das Schöne auch, war richtig super.
Was war Ihnen da wichtig, als Botschaft auch rüberzubringen in der Dokumentation?
Es muss an die Öffentlichkeit. Es gibt ja immer noch Menschen, die noch nicht wissen, wie Ärzte verfolgt wurden, die auch noch nicht die Hintergründe wissen, trotz RKI-Files. Und einfach nur Öffentlichkeit hilft.
Wobei Sie sich mit Öffentlichkeit im Gegensatz zu vielen anderen Mutärzten ein Stück weit zurückgenommen haben. Sie haben zum Beispiel keinen eigenen Telegram-Kanal, aber Sie haben Vorträge gehalten.
Ja, richtig. Also ich habe relativ wenig in der Corona-Zeit. Ich habe hin und wieder auf Demos gesprochen. Das tauchte dann sofort auch im ersten Urteil auf. Die Böse hat gesprochen. Hat sich gegen die Maßnahmen oder war es auch immer gestellt, war aber relativ selten, immer wenn ich Zeit hatte, weil ich recht viel auf Wochenende unterrichte, nämlich Theta Healing. Und dadurch hat sich so die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen in Grenzen gehalten. Ich war im Corona-Ausschuss, ich war bei Auf 1, jeweils im Kontext eben zu dem ersten Urteil, also Amtsgericht, weil das war eins der ersten Urteile, die so wirklich 2 Jahre, 9 Monate Gefängnis für Maskenatteste. Also das heißt für simple Bescheinigungen, die einfach nur auf normalem ärztlichen Tun und Berufsordnung, Genfer Konvention, Genfer Gelöbnis beruhen. Also wir haben ja eine riesen Umkehr inzwischen. Und ich bin einfach da bei der Wahrheit geblieben und bei dem, was gesunder Menschenverstand dazu sagt und ärztliche Kompetenz und auch die ärztliche Pflicht zum Wohle der Menschheit steht im Genfer Gelöbnis. Da steht nicht auf Anweisung eines Staates oder einer Regierung oder einer Verordnung einer Ministerpräsidentenkonferenz, die ja so nie vorgesehen war. Ich bin da einfach dabei geblieben.
Warum haben Sie sich im Gegensatz zu vielen anderen 1000 Ärzten für diesen Weg entschieden? Was treibt Sie an und woher nehmen Sie auch die Kraft? Denn es war ja mit dem Gerichtsprozess sehr anstrengend.
Ja. Also meine Kraft, ich war schon immer naturheilkundlich ausgerichtet. Das war schon immer, schon im Studium hatte ich das Glück. Ich war in Heidelberg, Frau Professor Gerhard, Naturheilkunde in der Uni Frauenklinik. Und da, es war einfach, wie tickt der Mensch, wie kann ich ihm helfen, wie kriege ich Gesundheit wiederhergestellt. Also da war sozusagen schon immer der eigene Weg rauskriegen, am Anfang mit chinesischer Medizin, dann einfach auch dieses Pseudo-Unwort heilen. Also wirklich gucken, wie kriege ich einen Mensch wieder gesund. Und eigentlich ist es ganz einfach. Wir nehmen weg, was ihn kaputt macht. Wir nehmen keine Gifte rein, egal ob in Spritzenform, in Tablettenform, in anderer Form, und geben ihm, was er braucht. Und dann noch ein bisschen Psyche aufbauen, die Themen bearbeiten. Und dann haben wir Gesundheit in der Regel. Und das war eben nie so das, was von oben oder von den Ärzteverbänden oder so gefördert wurde.
Das klingt alles so einfach, das klingt alles so positiv, als hätte es niemals Probleme geben dürfen.
Richtig, in einer normalen Zeit, ohne diesen gesamten Wahn, auch mit dieser Umkehr aller Werte. Ja? In der normalen Zeit hätte ich friedlich meine Praxis gehabt, hätte friedlich meine Patienten betreut, die wären glücklich, vielleicht nicht ganz glücklich rein, aber glücklich rausgegangen in der Regel. Also wäre alles gut gewesen. Dann kam halt der geballte Wahnsinn und Schwachsinn. Und ich war da einfach nicht bereit mitzumachen, weil wenn man es unterscheiden kann, macht es keinen Sinn, auch nicht für Geld.
Durch Ihre Haltung haben Sie natürlich ordentlich Gegenwind erfahren. Wie war das in Ihrem persönlichen Umfeld?
Im persönlichen Umfeld, also im Praxisumfeld, das heißt Mitarbeiter, hatte ich Riesenglück, weil die einfach bei mir arbeiten, weil es um Naturheilkunde geht. Das heißt, wir waren von Anfang an einig und waren ein super Team. Beide Mitarbeiterinnen wurden ja auch mit angeklagt, die eine mit, die andere gesondert. Bei beiden ist es jetzt kurioserweise eingestellt, weil eine Mitarbeiterin war in erster und zweiter Instanz mit mir auf der Anklagebank und dann hat man aus diesen 4.374 angeklagten Fällen, da war sie mit angeklagt, hat man auf einmal nur noch 6 rausgesucht für sie. Von den 6 konnte sie 4 nicht gewesen sein und dann hat man es einfach eingestellt. Also Taschenspielertricks. Ich meine, es war von Anfang an eine Nullnummer. Im privaten Umfeld, meine Tochter hat sehr drunter gelitten, weil die einfach in der Abi-Zeit war und dann nach dem Abi und einfach lokal die Freunde, die Presse hat mich verrissen. Da wurde man ja hingestellt wie Schwerverbrecher für normales ärztliches Handeln. Ja? Und das hat ihr schon was ausgemacht. Also die Eltern ihrer Freundinnen zum Beispiel. Das war schon schwierig.
Wie sind die Ihnen begegnet? Haben Sie gar nicht mehr mit Ihnen gesprochen oder haben Sie gesagt, die tickt nicht mehr richtig?
Also eher, Sie kennen ja die Kontaktschuld, ja? Also eher einfach kein Kontakt.
Wie ist denn der Status quo für die Zuschauer, die Ihren Fall nicht zur Gänze kennen? Wie lautete denn das erste Urteil vor dem Amtsgericht und wie ist der Status quo in der Berufung?
Das erste Urteil Amtsgericht, das waren 2 Jahre, 9 Monate Gefängnis. Das heißt, da gibt es keine Bewährung. Ab 2 Jahre gibt es keine Bewährung. Plus Geldauflage, Einziehung des Umsatzes an dieser an den Bescheinigungen. Plus vorläufiges Berufsverbot, was völlig illegal und unrechtens und Willkür ist. Das gilt nämlich ab sofort. Man geht aus dem Gerichtssaal und hat das Berufsverbot an der Backe. Das wurde nach 6 Wochen dann per Klage wieder zurückgenommen. Aber es ist halt da gewesen und viele haben gar nicht mitgekriegt, dass es zurückgezogen wurde. Das heißt, es ist einfach Rufmord in Raten. Jetzt stand es, wir waren in Berufung vom Landgericht Mannheim. Das wurde abgeschlossen 22. Februar dieses Jahr. Und mit 2 Jahren auf Bewährung. Immer noch Gefängnis, obwohl die Rechtsgrundlagen einfach nicht da sind. Plus Geldstrafe hat er einfach willkürlich aus der Luft gegriffen, so nach dem Motto, Karten lesen könnte es auch tun, 18.000 Euro. Plus eben die Einziehung des Umsatzes aus den Bescheinigungen. Kein Berufsverbot. Staatsanwaltschaft hat Berufung hat Revision ebenso eingelegt, weil die wollen ja offensichtlich Berufsverbot, also nicht mehr arbeiten dürfen, weil kritische Ärzte mit dem System sozusagen nicht kompatibel sind, die Staatsanwaltschaft aber schon. Die ist in Deutschland weisungsgebunden. Und das ist der Stand der Dinge. Zu meiner Tochter möchte ich gerade noch sagen, also ich hatte super Glück, weil viele haben ja jetzt am Anfang waren ja die Masken, ich war ja in dieser Demaskierungszeit aktiv sozusagen, also einfach die Grundlage für menschliche Kommunikation, für Gesundheit auch wiederherstellen, erhalten. Und dann kam ja die Zeit mit diesen sogenannten Impfungen, von denen man ja jetzt auch weiß, wer es wissen will und echt recherchiert, der hört sich Dr. Martin an im EU-Parlament, die eine Rede oder zwei hat er inzwischen gehalten. Es sind Biowaffen, man kann es nicht schönreden. Und ich hatte Riesenglück, weil meine Tochter hatte als Kind einen Impfschaden und sie wusste das noch. Also sie hatte für sich, sie hatte damals eine Lähmung gekriegt, eine vorübergehende, Gott sei Dank, auf eine Tetanusimpfung. Und die Kinderärztin hat gesagt, das kann nicht sein. Ich habe gesagt, das ist eindeutig, die Spritze kam in den Oberschenkel, sie konnte 2, 3 Tage nicht mehr das Bein bewegen. Also es war super offensichtlich, sie hatte Schmerzen. Und meine Tochter wusste das heißt, für sie war es klar, nie mehr eine Impfung, weil wer einmal drauf reagiert, oder generell, da ist einfach das Risiko extrem hoch. Das heißt, da hatte ich gar keinen Stress.
Also ihr war, ihre Tochter heute?
Die ist 22 inzwischen. Studiert, ist aus dem Haus.
Jetzt geht es also in die Revision und der normal denkende Bürger sagt sich, spätestens jetzt nach der Offenlegung der RKI-Protokolle müsste doch der Richter als allererstes mal sagen, wir entschuldigen uns bei Ihnen, Frau Dr. Jiang.
Richtig.
Sie haben alles richtig gemacht, die Klage wird fallen gelassen.
Richtig, nur normal denkende Menschen formieren anscheinend weder das Justizsystem noch sind sie gerade in Deutschland in der Regierung zu treffen. Justizminister, also das ist ja alles sozusagen ein Konstrukt. Sie haben völlig recht, RKI-Files. Ich meine, auch der Expertenrat, alles ist inzwischen offengelegt. Man fragt sich, was braucht's noch? Schwarz auf weiß. Das Entschwärzte ist ja jetzt entschwärzt. Also an sich müssten alle Verfolgungen, Verurteilungen, Strafen, nicht nur der Ärzte, auch der verfolgten Patienten, die müssten alle zurückgegeben werden, mit Entschuldigung, ohne Entschuldigung, da könnte man vielleicht noch drauf verzichten. Aber es muss Aufarbeitung erfolgen, sonst funktioniert das nicht.
Obwohl Ihnen Gefängnis droht, sind Sie so unglaublich positiv. Sie machen Ihre Darstellung mit einem Lächeln im Gesicht. Woher nehmen Sie diese Zuversicht, diesen Optimismus?
Also ich weiß, dass es gut geht. Für mich gibt es keine Alternative zur Wahrheit. Ich bin sozusagen wirklich ein Wahrheitsfindungsfanatiker, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist mir sehr, sehr wichtig, weil einfach, ich meine schon in der Medizin, wenn sie nicht rauskriegen, was ist die echte Ursache, wie wollen sie es dann behandeln? Es funktioniert nicht, nicht wirklich, nicht nachhaltig. Also war mir das von Anfang an super wichtig. Und ich mache auch schon sehr lang, also mir ist der Draht nach oben super wichtig, also zum Schöpfer, ich mache Theta Healing. Und ich meine, ohne das und ohne auch die ganzen eigenen Themen verändern und bearbeiten und ohne diese Gewissheit, dass wir alles verändern können, also dass wir an sich, je mehr wir in unsere Kraft kommen, desto mehr wir auch verändern können. Ohne das könnte es ein bisschen bedrückend sein, ja.
Jetzt haben Sie zum zweiten Mal Theta Healing erwähnt. Darüber müssen wir auch gleich sprechen. Aber eine Frage interessiert uns dann auf Seiten der Redaktion schon. Wenn dieser Richter, der Sie verurteilt hat, zu 2 Jahren und 9 Monaten Gefängnis, jetzt als Patient zu Ihnen käme, wie würden Sie mit dem umgehen? Was würden Sie dem sagen?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde erst mal bezweifeln, dass er den Weg zu mir finden würde. Zweitens, also ich arbeite ja in Privatpraxis und ich habe relativ enge Aufnahmekriterien. Also Naturheilkunde, der Mensch muss bereit sein, mitzuarbeiten. Und ich würde mal einfach unterstellen, dass er da wahrscheinlich nicht bereit wäre. Das heißt, wer nicht bereit ist, mitzuarbeiten, das war auch schon vor Corona so, das ist für Naturheilkunde so. Es ist eine eine Eigenerforschung. Es ist auch wirklich Mitwirken, Lebensstil. Da gehört ganz viel dazu. Und ich würde mal annehmen, da wäre er nicht bereit dazu. Ansonsten, ich habe keine persönlichen Themen mit ihm. Ich habe das für mich ja, jeder kann für sich auch seine Themen selbst bearbeiten. Also das ist nicht so der Punkt. Für mich ist wichtig, dass die Menschen mitarbeiten wollen, sich auf den Weg machen und eben auch, und das hängt dann wieder mit Wahrheit zusammen, gucken, was ist, wirklich hingucken bis in die tiefsten Tiefen, eben zumindest des eigenen Geschehens. Was hat mit was zu tun? Und dann wäre natürlich jetzt gerade für Richter auch ein Riesenthema, zuerst einmal sich um diese sogenannten Impffolgen kümmern, ja, weil wenn die nicht ordentlich ausgeleitet sind und da streiten sich ja Kollegen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, es ist möglich. Da muss man halt wirklich alles in Bewegung setzen. Das heißt spirituell, das heißt Vitalstoffe, alle Feinheiten. Aber ich bin der persönlichen Überzeugung, habe das auch schon gesehen in der Praxis. Es ist möglich, das loszukriegen. Nur wenn man das nicht loskriegt, dann haben sie ja generell, sagen wir mal, deutliche Folgen auch für die Hirnfunktion. Michael Nehls hat das sehr gut herausgearbeitet. Dann ist einfach, ich meine, das Hirn steuert doch recht viel in unserem Körper und in unserem Sein. Ich meine jetzt nicht nur das Bewusstsein und die Gedanken, sondern eben auch die Hormone werden alle, die Neurotransmitter, also sehr, sehr viel Steuerung passiert im Gehirn. Und ein Teil der Inhaltsstoffe war ja so darauf angelegt, dass sie gehirngängig sind, also die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen sozusagen. Und wenn man das nicht aufräumt, dann ist es halt schwierig.
Auf eins wurden 8 Bankkonten gekündigt. Jetzt erst recht. Sichern Sie das Überleben der Aufklärungsarbeit von Auf eins. Überweisen Sie noch heute Ihre erste Unterstützung an unser neues Konto in Ungarn. Gemeinsam lassen wir uns nicht vernichten. Wir senden, Sie spenden.
Für Sie ist Wahrheit, das Wort haben Sie auch jetzt schon mehrfach erwähnt, ein zentraler Punkt. Jetzt gibt es aber, zumindest meiner Meinung nach, nicht nur diese eine Wahrheit. Hat nicht jeder so seine persönliche Wahrheit?
Ja, das auch. Also es ist witzig, ich hatte ein Schulerlebnis, also das größte Trauma, was ich in meiner Schulzeit, ich war sehr gut in der Schule, aber das einzige Trauma, was ich davon hatte, war eine Wahrheitsdiskussion. Da hatte man Gemeinschaftskunde und der Gemeinschaftskundelehrer sagte, es gibt keine Wahrheit. Und das war für mich völlig jenseits von Gut und Böse, weil ich der Überzeugung war, es gibt eine Wahrheit. Ja, Sie haben recht. Also ich bin der Überzeugung, es gibt eine göttliche Wahrheit, eine übergeordnete Wahrheit und jeder Mensch kann darauf zurückgreifen. Und ansonsten lebt er eben so in seiner eigenen Wahrheit oder Unwahrheit oder Mischung, bunte Mischung von unterschiedlichen Wahrheiten. Und wir sind ja jetzt in einer super spannenden Zeit auch. Also es ist ja nicht nur das Drama, sondern es ist ja auch ganz, ganz viel Segen in dieser Zeit. Also einfach, was sich da alles aufgedeckt hat, was wir alles dachten, vielleicht vor 10 Jahren noch, dass die Welt in Ordnung ist. Das ist ja nicht so. Und sobald wir anfangen, also in Deutschland hatten wir ja so nach dem Zweiten Weltkrieg so dieses Teppich drüber, man redet nicht drüber, Schwamm drüber, Totschweigen, Fassade und so. Das fällt uns jetzt alles vor die Füße. Es zeigt sich alles und von daher kommt immer mehr Wahrheit auch auf den Tisch. Und ich meine, das ist eine Riesenchance. Was haben wir gelernt die letzten 2, 3 Jahre über Impfungen? Wie viele Menschen haben inzwischen angefangen, das Thema Impfung generell zu hinterfragen und einfach mal drauf zu gucken, was bringt es überhaupt? Bringt es was? Wie ist der Nutzen? Warum sind die Kinder so chronisch krank? Warum gibt es den sudden infant death, also diesen plötzlichen Kindstod? Ist da zufällig ein Zusammenhang mit Impfung? Das kommt ja alles mit in dem Paket.
Während Sie das Positive unterstreichen, gibt es dann so eine Einrichtung wie die Ständige Impfkommission, die vor wenigen Tagen die RSV-Impfung für Kinder empfohlen hat.
Ja, also macht mich fassungslos, weil es ist wieder besseres Wissen und Gewissen. Da müsste man die Protokolle wieder anschauen. Sie müssen wissen, was sie tun. Wenn sie es nicht wissen, gehören sie nicht in den Job. Und dazu muss man einfach auch nachschauen, wie werden diese Gremien besetzt? Wer sitzt da drin? Wo kommen die Leute hin? Waren die vorher in der Pharma? Gehen sie danach in die Pharma? Wie sind da die Bindungen? Ist ein Absatzprogramm für Pharma, unterstelle ich jetzt mal. Aber da möge einfach jeder selber recherchieren. Wer sitzt da drin? Warum sind sie jetzt alle ausgewechselt? Wo kommen die Impfempfehlungen her? Da gibt es, vor 20 Jahren hatte ich eine Patientin, die kam mit dem autistischen Sohn und die hat mir erzählt, es kommt von der Impfung. Und ich fand das abstrus. Also habe ich angefangen zu recherchieren, weil immer, wenn mir jemand was erzählt und ich finde es abstrus, dann gucke ich mal, wie ist es denn, wie sind denn da so die Zahlen und wie ist denn da so. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe ein bisschen gebraucht zum Recherchieren, weil da war es noch nicht so deutlich. Aber ja, so ist es. Also in vielen, vielen, vielen Fällen. Also da auch, es lohnt sich wirklich, diese ganze Impfthematik zu hinterfragen, jeder zu recherchieren. In Deutschland ist ja ein Riesenthema auch mit dieser unsäglichen Masernimpfpflicht. Ja, das ist ja genauso unsäglich. Auch da gibt es keinerlei Beleg. Es gibt sogar witzigerweise, ich glaube 2014, als die Masern in die Ukraine kamen, da gab es eine riesen Masernwelle in der Ukraine. Was war passiert? Man hatte vorher die Impfpflicht, also nicht Impfpflicht, sondern Impfkampagnen angestoßen. Also da lohnt sich es wirklich zu hinterfragen, einfach zu recherchieren, sich das eigene Bild zu machen, ist in Selbstverantwortung auch kommen. Also inzwischen, und auch das ist ein Segen der Zeit, nicht mehr irgendwelchen Experten, ich meine, die haben sowieso ein schlechtes Bild abgegeben, sagen wir mal so, die letzten Jahre, nicht mehr irgendwelchen glauben, sondern Bauchgefühl, Intuition, recherchieren. Ein Segen der Zeit ist auch, wir kommen noch an fast alles. Also noch sage ich, weil inzwischen verschwindet ja auch sehr viel aus dem Internet. Also sogar Wayback Machine wird teilweise bereinigt, sagen wir mal so. Also super, super spannend, was da alles passiert. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen. Und da ist ganz, ganz wichtig auch die alternativen Medien. Also zieh natürlich auf eins und auch jeder, der in den alternativen Medien tätig ist, ist so wichtig.
Da gab es in dieser Woche auch einen Angriff auf die Pressefreiheit mit dem Verbot von Kompakt, dem Magazin. Mhm. Ein Angriff durch Nancy Faeser. Haben Sie es verfolgt?
Ich war unterwegs, ich war schockiert. Also ich meine, es geht wirklich auf einen Verbotsstaat hin oder ein Verbotskonstrukt. Ich weiß gar nicht, was genau ein Konstrukt. Auch da möge sich jeder ein Bild machen, was da überhaupt läuft. Aber ich meine, Meinungsfreiheit, wir haben ja jetzt die letzten 4,5 Jahre schrittweise gesehen. Am Anfang hatten wir uns ja gewundert, in Deutschland zumindest, was mit den Grundrechten passiert ist. Da wurden ja Leute verprügelt, die einfach nur mit dem Grundgesetz auf der Straße alleine standen, ohne Demo und so. Da haben wir uns gewundert und inzwischen können wir so die ganzen Artikel, die es da so eigentlich mal gegeben hat, Meinungsfreiheit, wo ist sie geblieben? Ich meine, die wurde damals schon eingestampft. Es ist unfassbar. Also man fragt sich, was als nächstes?
Ich vermute mal, Sie sind mit der Aufarbeitung der Corona-Zeit alles andere als zufrieden. Glauben Sie daran, dass das tatsächlich auch noch stattfindet?
Es muss stattfinden. Es muss definitiv stattfinden. Also ich hatte ja nach meiner ersten Runde Amtsgericht, hatte ich mit einer österreichischen Journalistin, Österreich deswegen, weil Deutschland ist ja so ein bisschen schwierig, also da ist man ruckzuck durchsucht oder sowas, hatten wir eine Initiative gestartet, wir fordern .eu, genau wegen dieser Aufarbeitung, weil schon da war mir klar, wenn das nicht aufgearbeitet wird, es wird mehr, es wird schlimmer, sie legen zu, wenn da nicht wirklich Aufarbeitung kommt und die muss quasi von jedem kommen, die muss nicht nur von den alternativen Medien, die anderen haben ja in Deutschland total versagt, beziehungsweise sich auch strafbar gemacht, so aus meiner Laiensicht zum größeren Teil. Die Aufarbeitung muss kommen, sonst wird es immer mehr.
verlassen wir mal dieses Terrain und sprechen noch ein bisschen über Sie und Ihre Tätigkeit. Sie sind auf der einen Seite Ärztin, auf der anderen auch Naturheilkundlerin. Für manche ist das so etwas wie ein Widerspruch, ein Gegensatz. Wie vereinbaren Sie diese beiden Positionen?
Das ist überhaupt für mich, ich muss halt erstmal nachdenken, wo genau ist da der Widerspruch? Nein, früher, gehen Sie mal 100, 150 Jahre zurück oder vielleicht auch nur 50 Jahre, da waren die meisten Ärzte noch Naturheilkundler. Da hat man noch mit den Menschen geredet, man hat noch untersucht, Anamnese gefragt, geredet. Es einfach nur die Schulmedizin hat sich verändert. Also das hat nichts mit Arztsein zu tun. Es ist einfach nur, die Schulmedizin ist inzwischen einfach eingenordet und leitlinienkonform gemacht. Und ja, da hat sich einfach wegbewegt vom Arztsein. So sehe ich das.
Jetzt lassen Sie uns doch bitte mal über Theta-Healing sprechen. Ich gestehe, ich habe keine Vorstellung, um was es dabei geht. Was können unsere Zuschauer davon erfahren und mitnehmen?
Also für mich ist das das Genialste, was ich so in meiner gesamten ärztlichen Laufbahn kennengelernt habe. Es hat jetzt nichts mit rein Arztsein zu tun. Nur ich war schon immer sehr einfach beschäftigt, wie gehe ich den Dingen auf die Spur. Und bevor meine Tochter auf die Welt kam, habe ich mir dann gedacht, ich muss was machen für die Psyche, also für meine Psyche konkret, aber auch für die Psyche der Patienten. Weil sonst kennt man das ja, werden Themen von Generation zu Generation weitergegeben. Ja? Diese Familiengeschichten, die Traumen, Erster, Zweiter Weltkrieg, so diese ganzen Geschichten, gibt man ja dann unbewusst, bewusst, meistens nicht, aber unbewusst weiter. Also habe ich damals eine Hypnoseausbildung gemacht, damit ich dann sie besser erziehen, braucht man Kinder gar nicht. Man lässt sie einfach sein, wie sie sind und fördert sie und liebt sie und gut ist. Das heißt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da war aber noch kein Theta-Healing in sich. Das war nur so dieser Schwenk von chinesischer Medizin. Dann, jetzt muss ich die Psyche auch noch mit einbeziehen. Und so hat sich halt einfach dann das eine zum anderen ergeben von den unterschiedlichsten Methoden, was man mit Körper, Geist und Seele machen kann. Und bei der Seele war ich eben noch nicht angelangt. Und im Theta-Healing, das kam dann quasi zu mir. Über eine Russin, die es empfohlen hat, weil ihre Mutter als Kripo-Beamte in Sibirien Theta-Healing macht. Also völlig um viele Ecken, wie das so oft ist, wenn man geführt wird. Und dann habe ich angefangen, Theta-Healing zu machen und seitdem unterrichte ich Theta-Healing, also für Endanwender. Das heißt einfach für jeden, der sein Leben umgestalten, neu gestalten will. Da geht es nicht nur um Heilung, sondern da geht es einfach, klar, Selbstheilungstechniken lernen. Das Wort Heilung ist ja in Deutschland quasi auf dem Index. Das heißt, Theta Healing ist geschützt, das darf man sagen. Und es geht einfach wirklich um wieder zu sich kommen, in seine eigene Kraft kommen, also die eigenen Themen anschauen, verändern, Glaubenssätze, sich Downloads machen, auch diese Fremdprogrammierungen loswerden, die wir jetzt, da denken viele wahrscheinlich unter den Zuschauern, Fremdprogrammierung, denken sie sofort an die letzten 4,5 Jahre. Nein, das sind nicht alle Fremdprogrammierungen, die wir haben. Das fängt schon in der Kindheit an. Das wird einfach weitergegeben aus den Familien, aus der Bildung, Bildungssystem, aus der Gesellschaft. Das meiste, was wir so denken, das sind wir gar nicht. Und da eins nach dem anderen anzuschauen, loszulösen und dann wieder zu sich selbst zu kommen, das gibt immense Kraft und Stärke.
Das klingt jetzt eher wie eine Tätigkeit eines Coaches, eines Trainers?
Es ist vergleichbar. Nein, es ist nicht vergleichbar. Also was Sie erreichen können, ist ein Teil ähnlich. Es ist einfach jetzt erstmal zum Unterrichten, da lernt man viel, viel mehr. Also ich hatte vorher auch Coaching-Ausbildung in diversen Bereichen. Ich hatte auch andere Ausbildungen in diversen Bereichen, so die über die letzten 20, 25 Jahre. Für mich persönlich hat sich das alles sinnvoll zusammengebaut durch Theta Healing. Also das war wie so, alles hat sich dann abgerundet.
Ich bin überzeugt davon, einige Zuschauer sind jetzt neugierig und denken sich, muss ich vielleicht für mich mal testen. Aber Sie haben vorhin im Grunde genommen so etwas wie Aufnahmekriterien genannt.
Das ist für Patienten.
Okay.
Also Patientenbehandlung in der Praxis. Das ist das eine, die eine Geschichte. Und das andere ist für Unterrichten, für Seminare. Da letztendlich, wenn es richtig ist, dann spürt man das innerlich. Und dann findet man auch den richtigen Lehrer. Also das ist bei Theta Healing sehr, sehr einfach. Und die gibt es inzwischen weltweit. Also gibt es in Österreich natürlich, in der Schweiz, in Japan, in Australien, also wirklich weltweit.
Sie haben vorhin die Hypnose-Ausbildung angesprochen. Verstehe ich das richtig, dass beim Theta Healing der Mensch sich selbst ein Stück weit führt und bei der Hypnose wird man ja von außen geführt? Für mich ist das ein gewaltiger Unterschied.
Ja. Also erstens hatte ich sowieso schon, es gibt unterschiedliche Hypnose-Richtungen und ich hatte selbstorganisatorische Hypnose gelernt. Das heißt, da leitet man dem Patienten jede Menge Techniken an, wie er selbst Dinge lösen und finden kann. Also es gibt Hypnose so und so. Ich hatte mich immer total gewehrt gegen diese fremdbestimmte, suggestive Hypnose. Da haben wir zu viel von den normalen Medien, von allem. Nein, für mich geht es wirklich in die Selbstbestimmung. Also rausfinden, wer sind wir, wozu sind wir hier in diesem Leben, was ist unsere Aufgabe. Jetzt gerade in dieser Zeit auch, die ist ja so spannend. Und letztendlich, je mehr Menschen rausfinden, wer sie wirklich sind, was sie wirklich wollen im Leben, desto besser für alle. Dann fällt es den anderen auch wieder leichter.
In jeder Krise liegt eine Chance.
Absolut.
Ist absolut. So ein Spruch, wo man 5 Euro ins Phrasenschwein
ja, ja.
essen muss, aber es ist viel Wahres drin. Sie verkörpern ja, das ja, ja gerade. Sie sagen, diese Zeit, so herausfordernd wie sie ist, bietet viele Möglichkeiten. Was steht denn bei Ihnen auf Ihrer Agenda noch an Zielen? Was haben Sie noch vor in Ihrem Leben?
Also was ich jetzt konkret im Sommer vorhabe, ich habe einen himmlischen Sommer vor mir, weil ich einfach den August mir freigenommen habe für Unterrichten. Also wirklich 4 Wochen am Stück nach Berlin natürlich, 3. August, wir sehen uns in Berlin. Danach wirklich bis Ende August durch Unterrichten, also Theta Healing.
Sie möchten also viel mehr Menschen das Theta Healing an die Hand geben?
Ja.
Mhm.
Ja.
Was treibt Sie noch so an?
Momentan, ich gucke jetzt erstmal so, dass wir, also das heißt ich, mein näheres Umfeld, möglichst heil und gut durch diese Zeit kommen. Das ist ja noch ein bisschen spannend bewegt. Und es ist ja nicht so, dass die äußeren Gefahrenrisiken weg sind. Es ist einfach nur so, jeder sollte gucken, dass er seine innere Welt in Ordnung hält, dass er seine innere Welt auch in Frieden bekommt mit sich, mit seinem Umfeld. Frieden ist ja auch ein Riesenthema. Also Frieden treibt mich definitiv an. Frieden in sich, Frieden mit anderen, Frieden im Großen. Und dazu muss man auch miteinander kommunizieren und reden natürlich. Also ich gucke jetzt noch gar nicht so langfristig. Ich meine, Fakt ist, die Ärztekammer Baden-Württemberg will mich aus dem Arztsein raushaben. Das heißt, sobald diese Revision durch ist, werden sie wie so die Jagdhunde auf Berufsverbot oder Entzug der Approbation oder solche Nettigkeiten hinarbeiten. Das heißt, diese äußeren Geschichten sind ja nicht weg. Die sind erst weg, wenn Aufarbeitung wirklich funktioniert. Und da fragt sich halt, oder das sollte sich auch jeder selber fragen, wer macht diese Aufarbeitung? Die muss von unten, die muss von allen Seiten kommen.
Gesetzt den Fall ist, Ihre Revision ist nicht erfolgreich und Sie bekommen tatsächlich ein Berufsverbot.
Das sind zwei unterschiedliche Stiefel. Also in der Revision ist es unwahrscheinlich, dass ein Berufsverbot ausgesprochen wird. Wenn, dann macht das in Deutschland die Ärztekammer danach. Und das macht sie wahrscheinlich deswegen, weil die Kammernotare, das ist auch bei uns vielleicht ein Sonderfall, vielleicht ist es auch die Regel und wir wissen es nicht, sind leitende Oberstaatsanwälte. Und Staatsanwaltschaft, weisungsgebunden in Deutschland, dann weiß man, wenn die Linie von oben, Justizminister, wenn das so vorgegeben wird, dann wird das so durchgezogen. Außer es kommt eben der Wandel, auf den ich natürlich hoffe und hinarbeite. Es ist eine Frage des Bewusstseins.
Wenn Sie nicht mehr als Ärztin oder Naturheilkundlerin tätig sein dürfte, aber wahrscheinlich dann nach wie vor als Theta Healing Coach, Trainer, Ausbilder?
Also das heißt offiziell Theta Healer ist eine geschützte Methode. Und ja, das ist wie andere machen, können Coaching, Lebensberatung machen, so kann ich dann Theta Healing machen. Es ist so ein bisschen zweischneidig, weil irgendwie sehe ich es auch nicht ein, dass sich dieses Unrecht durchsetzt. Weil ich meine, wo kommen wir als Gesellschaft hin, wenn kritische Naturheilkundler einer nach dem anderen aussortiert werden? Da haben die Patienten beziehungsweise die noch nicht Patienten beziehungsweise jeder in der Gesellschaft hat letztendlich nur die Chance, wenn er in seine Selbstermächtigung kommt.
Dann gehören Ihrer Meinung nach Herr Lauterbach und Herr Spahn eher vor Gericht als ein Dr. Ronny Weichel oder eine Dr. Jiang.
Absolut, absolut. Also es ist unfassbar, was die sich da erlauben, das sollte man mal abgleichen, einfach mit den Menschenrechten zum Beispiel, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Beispiel. RKI-Files wurde ja bezeichnet als das bestdokumentierte Verbrechen der letzten Jahre. Es gibt also Gründe ohne Ende. Nur, ich meine, juristisch müsste das dann jemand anderes aufarbeiten und nicht die weisungsgebundenen Justizminister, weil da ist ja so ein bisschen der Verdacht liegt da nahe, dass sie sich dann doch irgendwie rausziehen.
Auf 1 wurden 8 Bankkonten gekündigt. Jetzt erst recht. Sichern Sie das Überleben der Aufklärungsarbeit von Auf 1. Überweisen Sie noch heute Ihre erste Unterstützung an unser neues Konto in Ungarn. Gemeinsam lassen wir uns nicht vernichten. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt lassen Sie uns doch mal ein bisschen spinnen an diesem frühen Sonntagmorgen. Sie sind jetzt die Richterin im Fall Spahn und Lauterbach. Wie lautet die Urteil?
Also will ich gar nicht, also ich meine, ich will gar nicht richten. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass es Menschen ansteht, über andere zu richten. Nur es steht genauso wenig Menschen an, über andere zu bestimmen. Und zwar in diesem Sinn, was sie gemacht haben, dieses unsägliche, dieser Impfbefehl an Soldaten, das ist ja bodenlos. Oder im Gesundheitssystem, diese sogenannte Impfpflicht. Also wenn wir diese Verdrehungen zulassen, ja, diese Stoffe, diese Zwangsverteilung, auch wenn es nur an bestimmte Zielgruppen ist, von Stoffen, die in Patenten und in Unterlagen in die Nähe von Biowaffen rücken, dann ist das keine lebenswerte Gesellschaft mehr. Also auf der einen Seite finde ich wichtig, die Selbstermächtigung da wirklich in was kann ich verändern und da definitiv hinschauen, aufdecken, recherchieren, nicht aufhören, Wahrheit zu verbreiten. Oder das, Sie haben völlig recht, jeder seinen Stand, was ist meine Wahrheit, was ist mein Stand der Dinge, wie sehe ich das? Wieder der offene Dialog, wieder dieses Reden können, wie es ja auch mal selbstverständlich war. Es gab mal Zeiten, auch in Deutschland, da konnte man sagen, was man wollte. Und da wurde dann nicht am nächsten Morgen um 6 die Tür aufgebrochen. Man wurde nicht von schwarzen Männern besucht. Und inzwischen ist es ja, siehe Kompakt, es sind ja nicht die Ersten. Es sind die Ersten, die jetzt richtig offiziell als Gesamtportal verboten wurden. Aber wie viel wurden zu Hause schon besucht? Teilweise sogar nur wegen einer Maskenbescheinigung. Also es ist so unfassbar. Und solche Sachen kommen nicht in die Öffentlichkeit. Da muss viel mehr Öffentlichkeitsarbeit auch erfolgen.
Sie sprachen von weiteren Herausforderungen, die auf uns zukommen. Die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist möglicherweise die Vogelgrippe. Wenn Sie diese Schlagzeilen lesen, jetzt lachen Sie, schmunzeln Sie da auch. Und was empfehlen Sie Ihren Freunden, Ihrem Umfeld oder aber auch unseren Auf-1-Zuschauern? Wie soll man damit umgehen?
Also zuerst mal ein dummer Spruch an der Stelle. Ich finde, also Humor ist wichtig. Ja? Vogelgrippe ist nur relevant für Menschen, die einen Vogel haben. Was will man da sagen?
Das merken wir uns schon mal. Vogelgrippe ist nur für die Menschen, die einen Vogel haben.
Genau, das ist jetzt ein Disclaimer, das ist kein ärztliches Statement, sondern das ist ein dummer Spruch zum Thema, weil irgendwann, jetzt mal ehrlich, kann man diesen Schwachsinn, wenn man wach ist, wirklich nicht mehr ernst nehmen. Wir kennen die Pläne, wir kennen jetzt im September oder Oktober wollen sie dieses Szenario durchspielen. Wie kriegen wir die Vogelgrippe am besten an den Mann? Es ist immer das Gleiche, es läuft nach Skript. Und wenn man das schon weiß, dann braucht man nicht mal das Skript durchlesen, weil das ist abgekupfert. Das hatten wir bei der Schweinegrippe, hat gefloppt. Hatten wir jetzt bei Corona, da haben sie noch viele kalt erwischt, irgendwie auch durch den massiven Druck und die psychologische Kriegsführung und die Hirnwäsche. Aber spätestens jetzt, also ehrlich, wer da mitspielt, der hat irgendwie das Wesentliche im Leben verpasst. Und vor allem, der hat auch, ja, wirklich, der hat die Kontrolle über sich und sein Leben verloren.
Das ist auch eine schöne Aussage. Frau Dr. Jiang, jetzt machen Sie immer so einen gefassten Eindruck. Mitten im Leben stehen, positiv, Vertrauen in die Zukunft. Gibt es auch mal Tage, an denen Sie nach einem Rückschlag auch mal down sind, niedergeschlagen, traurig?
Also es gibt Minuten.
Okay.
Und ja, oder vielleicht viel länger eigentlich nicht, weil dann nehme ich mir kurz Zeit, gehe meditieren. Das heißt, ich gehe zum Schöpfer, rede mit ihm, löse das Problem, verändere und dann ist wieder gut. Und das ist eben auch der große Segen von Theta Healing, dass man da so schnell, also gerade wenn man schon erfahren ist, dass man so schnell seine innere Welt sofort verändern kann. Also wirklich innerhalb weniger Minuten. Da ist zum Beispiel ein Anfängerstoff ist Angst verändern, also Angst lösen. Und Angst lösen in diesen Zeiten ist ein richtiger cooler Vorteil. Das ist wirklich wichtig.
Mit der Erfahrung von heute, mit der Lebensweisheit, die Sie mitbringen, was bedeutet Glück für Sie?
Glück ist Erfüllung. Glück ist Erfüllung, das machen, wofür die Seele brennt, wozu die Seele auf dieser Welt ist und das optimal auch mit anderen Menschen. Also das Glück, ja, man kann es alleine erfahren, man kann es auch zu mehreren, aber ich finde, das sind immer auch andere Menschen mitbeteiligt. Erfüllung, das heißt einfach die kleinen Momente, das heißt Natur zum Beispiel. Glück heißt einfach jeden Tag das machen, wozu wir in dieses Leben gekommen sind. Also jeder Einzelne ist ja anders. Und je mehr ich damit im Einklang bin, mit denen, wozu ich hier bin, desto mehr Glück für mich.
Leben Sie Ihre Berufe?
Absolut. Absolut.
Wie wichtig ist Ihr Verhältnis zu Gott?
Das ist täglich. Also ich sage Schöpfer dazu, weil ich so diverse, nicht ich persönlich, aber die Kirchenerfahrungen sind ja dann doch nicht immer so deckungsgleich, so, sozusagen mit der göttlichen Wahrheit. Aber das kann ja nennen, wer, jeder kann das nennen, wie er will. Also Gott oder Schöpfer, Urquelle, Schöpferkraft. Eine liebe Kollegin sagt, lieber Gott, um es auseinanderzuhalten, ist für mich super wichtig. Und ich finde auch jetzt gerade in dieser Zeit, die Menschen, die heil durchkommen oder gesund durchkommen oder besser durchkommen, wir kommen da nur mit dem Draht nach oben durch. Also ich nenne es GPS. Und zwar God-Powered System, weil da haben wir immer eine gute Leitlinie. Wir sind in unbekanntem Gewässer, wir sind in unbekannten Zeiten. Und wenn wir da nur abrufen, was unsere Genetik uns so vorgibt oder die Erfahrung, dann haben wir Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wenn man jetzt auf die deutsche Genetik geht zum Beispiel, das sieht alles nicht gut aus. Und es ging alles nicht wirklich toll aus. Und das macht alles Stress, bis es bearbeitet ist. Aber in diesen unbekannten Zeiten, da kommen wir wirklich nur, ist meine feste Überzeugung, wir kommen nur durch den Schöpfer weiter.
Auf der Zielgeraden unseres Gesprächs am heutigen Sonntagvormittag kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsfrage. Mhm. Wenn Sie mit einem Fingerschnippen drei Dinge verändern könnten auf dieser Welt, von jetzt auf nachher, was wären das?
Das ist schwierig. Also diese drei kommt ja irgendwie so aus dem Märchen. Warum nur auf drei beschränken, ist so meine erste Frage. Also Weltfrieden, mhm. Coole Sache. Das wäre so oft definitiv das Erste. Und ich glaube, das andere würde sich
Sie können sich jetzt alles wünschen. Mich interessiert es wirklich.
Ja.
Also Sie können auch gerne mehr als 3 Punkte nehmen, wenn Ihnen mehr als 3 einfallen. Also Weltfrieden finde ich großartig. Kein Ukraine-Russland-Konflikt mehr.
Überhaupt kein Konflikt. Es gibt ja so viele Konflikte, über die keiner redet. Okay. Und auch nicht dieses ewige Drohen von weiteren Konflikten. Wie viel USA war in wie vielen Jahren ihres Bestehens im Krieg? Die meiste Zeit. Also einfach gar kein echter Weltfrieden. Mhm. Das definitiv dann für mich göttliches Miteinander unter den Menschen. Und dann brauchen wir auch kein Strafgesetzbuch mehr eigentlich. Weil dann weiß, wenn wirklich immer mehr Menschen so ihrem Gewissen folgen, ihrem Draht zu sich, also der Verbindung mit sich, dem Draht zum Schöpfer, das ist, und dann im Mitgefühl, in der Liebe sind, das ist für mich göttliches Miteinander. Also das ist auf jeden Fall Punkt 2. Braucht es dann noch irgendwas? Ja, freie Energien wäre noch cool. Also diese ganze, was uns bisher verborgen wird. Genau, ich nehme die Wahrheit. Also Aufdeckung von allen Lügen, die uns da so vorgespielt wurden. Und ja, dann gibt es den einen oder anderen, der muss ein bisschen knabbern, aber dem kann man ja helfen, stabil zu bleiben und es zur Kenntnis zu nehmen.
Wenn Sie unseren Zuschauern jetzt am Ende des Gesprächs noch einen Tipp geben dürften, so einen Wunsch äußern könnten, was wäre das für einer?
Also definitiv hören Sie auf sich und Ihr Bauchgefühl und die Intuition. Die haben immer recht. Definitiv. Und kommen Sie in Ihre Kraft und miteinander stärken. Sich selbst stärken, andere stärken. Weil wir sind so viele, also wir, sage ich jetzt so, die wachen Menschen. Und das ist auch ein Segen der Zeit. Vor Corona, also vor 5, 6, 7 Jahren, da war es schwierig, über ganz viele Themen, die jetzt so offensichtlich auf dem Präsentierteller liegen, zu sprechen, weil die meisten einfach gesagt haben, die spinnt oder so. Ja. Aber inzwischen gibt es ja so viele Wache und das ist ansteckend. Das ist richtig ansteckend. Das ist quasi auch ja wie so ein Lauffeuer. Also raus aus der Verzweiflung, ich bin allein, hin zu wirklich sich untereinander stärken, ins eigene Gleichgewicht, in die Kraft kommen und vor allem das Wichtigste, die Kinder beschützen. Also wirklich, die Kinder sind ein Riesenthema. Also Kinder, wirklich, in Deutschland gibt es ja diese unsägliche Kindergarten, Impfpflicht für Masern, achten Sie auf die Kinder. Kein Gift in Kinder, keine Biowaffen in Kinder, gesund ernähren, Kinder stärken. Die Kinder sind unsere Zukunft.
Sie haben von Ansteckung gesprochen, Frau Dr. Jiang. Sie sind auch ansteckend, Sie sind inspirierend. Ich sage vielen herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch am Sonntagmorgen. Ich denke auch, dass es Ihnen, liebe Zuschauer, auch Spaß gemacht hat, Frau Dr. Jiang zuzuhören. Und die Tipps, die sie uns gegeben hat, sind für uns alle 1:1 umsetzbar. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann teilen Sie sie doch bitte mit Ihren Freunden. Und damit bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bei Ihnen für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Und noch einen schönen Sonntag. Oh,